Danke, liebe Anna. Einen guten Morgen von mir noch. Wir haben uns ja noch nicht gesehen, zumindest nicht von hier aus. Und ich möchte auch ganz kurz beten. Ich danke dir, dass ja wir heute alle hier sind, dass du unsere Herzen aufmachst. Jeder, der hier sitzt, jeder, der im Livestream sitzt, aber auch mein Herz, dass das, was du sagen willst, heute hier rüberkommt. Und dass du alle Herzen einfach offen machst und ja empfänglich, dass wir wirklich, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass du dadurch sprichst, dass deine Kraft hier spürbar wird heute. Amen. Ja, meine Predigt fängt eigentlich anders an, also fängt jetzt anders an, als ich eigentlich geplant hatte. Und zwar möchte ich euch eine kleine Geschichte erstmal einfach erzählen. Wer kennt denn Bill Johnson? Also schon ein paar. Das ist ein Pastor in Bethel in Kalifornien, also von der Gemeinde Bethel. Und Danny Silk ist einer der Pastoren aus seiner Gemeinde und der hat dieses Buch geschrieben, das heißt Lass deine Liebe an. Und ich wollte über Liebe sprechen, ich wollte über Beziehungen sprechen, auch hier als Gemeinde mit über Einheit. Und dieses Buch sagt da ganz viel zu und das fand ich richtig gut. Und deswegen werden da einige Dinge heute von vorgelesen werden von mir. Aber eine Geschichte, die werde ich so grob selbst erzählen. Und zwar waren Danny Silk und seine Frau vor vielen Jahren, ich weiß nicht, wie lange sie verheiratet sind, von wann das Buch ist, weiß ich gerade auch nicht, ist aber noch nicht so alt, beim Pastor Bill Johnson und haben eben keinen richtigen Ehevorbereitungskurs gemacht. Das gab es da noch nicht wirklich, aber so eine Art, diesen Test, den ihr vielleicht, der wer das schon mal gemacht hat, kennt. Wie gut passen wir zusammen? Haben wir Gemeinsamkeiten? Haben wir die gleichen oder ähnliche Ziele? Wie viel überschneidet sich da? Und dann wurde es halt besprochen und so weiter. Und dann 12 Jahre später hat Bill Johnson mit denen so eine Besprechung, wo darüber gesprochen wird, eben, dass die als Pastorenehepaar mitarbeiten sollen in der Gemeinde. Und dann kommt es eben dazu, dass Bill Johnson plötzlich einfällt, ach ja, da war ja ein kleiner Zettel bei dem Fragebogen, weil er schickt den dann immer ein zu so einem Psychologen, der das auswertet und dann wieder zurückschickt mit dem Ergebnis. Und das war das erste Mal in 10 Jahren, wo der Bill Johnson das eben gemacht hat, dass er überhaupt mit einer Bemerkung zurückgeschickt wurde, dieser Test. Und da hat er das jahrelang nicht erzählt und er dachte, er hätte es dem Ehepaar irgendwann mal erzählt. Und was da drauf stand sinngemäß, war etwas wie von dem Psychologen, tu, was auch immer in deiner Macht steht, um diese beiden Menschen davor zu bewahren, gemeinsam in einem Haus zu leben. Weil die so unterschiedlich waren, wie man nur sein kann. Also da gab es keinerlei Übereinstimmungen. Und die waren seit 12 Jahren verheiratet. Und dann haben die beiden gesagt, kein Wunder, dass die ersten 10 Jahre die Hölle waren für uns. Aber die sind immer noch zusammen, das ist das Wichtige. Und jetzt ist die Frage, woran liegt das, dass sie das geschafft haben, trotzdem? Und zwar, jetzt mache ich es ganz anders, es war die Liebe.
Wenn du schon mal von Jesus gehört hast, dann bestimmt auch von einer seiner bekannten Lehren, die auch die goldene Regel genannt wird. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Das ist eigentlich eine Wiederholung von etwas anderem, das Jesus gesagt hat, nämlich, dass der Sinn des Lebens darin besteht, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Das ist wirklich schön, aber was genau meint er mit dem Wort Liebe? Es ist kein eindeutiges Wort im Deutschen, denn du kannst deine Mutter lieben und du kannst Pizza lieben. Und wenn das Wort Liebe in beiden Fällen dasselbe bedeutet, wird sich deine Mutter wirklich schlecht fühlen. Was hat Jesus also in seiner Sprache gemeint? Nun, zunächst einmal ist dieser Satz, liebe deinen Nächsten, ein Zitat aus den hebräischen Schriften, in denen das Wort für Liebe Ahava lautet. Die Sprache, in der Jesus täglich sprach und lehrte, war jedoch eine verwandte Sprache des Hebräischen, nämlich Aramäisch, in der das Wort für Liebe Rachma lautet. Aber als die Nachfolger Jesu seine Lehren in der ganzen Welt verbreiteten, übersetzten sie sie ins Griechische mit dem Wort Agape. Aber Folgendes ist faszinierend. Die ersten Nachfolger Jesu, die die Bücher des Neuen Testaments in griechischer Sprache verfassten, lernten die Bedeutung von Agape nicht, indem sie in alten Wörterbüchern nachschlugen. Vielmehr schauten sie auf die Lehren Jesu und auf sein Leben, um ihren Begriff der Liebe neu zu definieren. So wurde Jesus einmal nach dem wichtigsten Gebot in den jüdischen Schriften gefragt und er zitierte zunächst aus dem alten Gebet in der Tora, dem Schema. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Also die Liebe zu Gott ist das Allerwichtigste. Aber Jesus fügte direkt im Anschluss hinzu, dass ein anderes Gebot aus der Tora auch das Wichtigste sei, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Was ist also das Wichtigste, Gott zu lieben oder den Nächsten zu lieben? Die Antwort von Jesus darauf lautet ja. Die Frage zu stellen bedeutet, dass man seinen Standpunkt nicht versteht. Für Jesus sind das zwei Seiten derselben Medaille. Deine Liebe zu Gott kommt durch deine Liebe zu den Menschen zum Ausdruck und umgekehrt. Sie sind untrennbar. Das zeigt deutlich, dass Agape-Liebe für Jesus nicht in erster Linie ein Gefühl für einen anderen Menschen ist, das einem zufällt, wie in dem Satz »Ich habe mich verliebt«. Für Jesus ist Liebe eine Handlung. Es ist eine Entscheidung, die man trifft. Dabei sucht man neben dem eigenen Wohlergehen auch das anderer Menschen. Jesus lehrte auch, dass echte Liebe zu Gott und zu anderen bedeutet, sich um das Wohlergehen der Menschen zu bemühen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Vor allem von Menschen, die sich in einer schwierigen Situation befinden und die sich nicht revanchieren können, selbst wenn sie es wollten. Jesus zufolge spiegelt diese Art von großzügiger Liebe den Herzschlag Gottes selbst wider. Und er ging sogar noch einen Schritt weiter. Jesus sagte, der ultimative Maßstab für echte Liebe sei, wie gut man die Person behandelt, die man nicht leiden kann. Oder mit seinen Worten, du sollst deine Feinde lieben und ihnen Gutes tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Wir würden heute nicht mehr über Jesus sprechen, wenn er Dinge wie liebe deinen Feind einfach nur gesagt hätte. Aber er hat auch tatsächlich so gelebt. Jesus half und diente den Menschen um ihn herum immer wieder auf sehr praktische und greifbare Weise. Und er ging konsequent auf arme und verletzte Menschen zu, die ihm nichts zurückgeben konnten. Er zeigte Liebe für die Vergessenen, für die Menschen, die normalerweise durch alle Raster fallen. Und als Jesus schließlich in Jerusalem einzog, machte er sich die Anführer seines Volkes zu Feinden, indem er sie der Heuchelei und Korruption bezichtigte. Doch anstatt seine Feinde anzugreifen, um sie zu stürzen, ließ er zu, dass sie ihn töteten. Jesus starb für die Selbstsucht und Korruption seiner Feinde, weil er sie liebte. Nach dem Ostermorgen behaupteten Jesus und dann auch seine Nachfolger, dass es die Macht der Liebe Gottes zur Welt war, die sich in Jesu Leben, Tod und Auferstehung offenbarte. Oder wie der Apostel Paulus es ausdrückte, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Oder mit den Worten des Apostel Johannes, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Für Johannes führt das zur Schlussfolgerung, liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Christlicher Glaube bedeutet also darauf zu vertrauen, dass im Zentrum des Universums ein Wesen steht, das übervoll ist mit Liebe zu seiner Welt. Das bedeutet, der Zweck der menschlichen Existenz besteht darin, diese Liebe, die in Jesus zu uns gekommen ist, zu empfangen und sie dann an andere weiterzugeben. So kann ein Ökosystem der Liebe geschaffen werden, einer hingebungsvollen Liebe, die sich auf andere ausrichtet. Und das ist die neutestamentliche Bedeutung von Agape-Liebe.
Ja, also das war meine Predigt. Wir sind fertig. Nein, Spaß. Also das ist die Antwort darauf, worum geht's? Eigentlich schon die Antwort auf eben meine Frage, die ich als Titel formuliert habe für die Predigt heute. Was ich ursprünglich geschrieben habe, worum es vielen heute wirklich geht, ist, wer hat das schönste Leben, das schönste Haus, die neueste Technik, keine Ahnung. Wer sieht am besten aus, wer verhält sich am besten, wer ist der selbstloseste Christ, wer verhält sich falsch, ist auch ganz wichtig, bei den Deutschen vor allem. Und was auch ganz wichtig aktuell ist, bin ich glücklich mit dem, was um mich ist, oder muss ich daran etwas ändern? Und seien wir mal ganz ehrlich, darum geht's wahrscheinlich bei 99% der Leute hier und auch wahrscheinlich in, weiß nicht, ob es 99% sind, der Zeit, die wir damit verbringen. Und ich glaube, dass jeder von uns sich immer wieder damit beschäftigt und unbewusst die Liebe vielleicht außer Acht lässt und dann mehr guckt, wie geht's mir selbst. Und heute geht's wirklich um das, um was es geht. Und vor allem dann also eben die Liebe und auch wie es geht und warum es überhaupt geht. Der erste Punkt ist also, worum geht's? Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Und was Jesus ja hier gesagt hat, quasi in der Bibelstelle, liebe erst Gott und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist jetzt wichtiger? Es schließt sich nicht aus. Es gehört zusammen. Also die Antwort ist ja. Es ist keins von beiden wichtiger. Wenn wir Gott lieben, lieben wir auch die Menschen um uns herum. Und wenn wir nur mit diesem Gedanken dauerhaft leben würden, wären viele Konflikte komplett hinfällig. Wir würden viele Dinge einfach gar nicht mehr groß rausposaunen und es würde sich wahrscheinlich mancher Konflikt in Luft auflösen, weil wir einfach nur darauf gucken, okay, was bringt dieser Konflikt jetzt und wie weit bringt das jetzt uns näher zusammen und wie weit bringt das uns als Gemeinde näher zusammen oder auch ja einfach die Liebe, die da ist, oder wird sie gerade rausgeschmissen bei diesem Konflikt? Und dazu habe ich ein kleines Beispiel, was ich jetzt konstruiert habe. Also es ist nicht nach irgendeiner wahren Begebenheit, aber ich glaube, dass solche ähnlichen Dinge die ganze Zeit passieren. Vielleicht nicht in dem krassen Ausmaß, aber ja, sie passieren. Otto verliebt sich. Er heiratet seine Helga und bekommt eine kleine Tochter namens Astrid. Nach 6 Jahren scheinbar schöner Ehe verlässt Helga ihn. Ich fühle einfach, dass ich mit dir nicht mehr glücklich bin, Otto. Ich habe mich in den Karl verliebt. Der verletzte Otto und die kleine Astrid bleiben zurück. Nach 2 Jahren lernt Otto eine neue Frau kennen. Die beiden heiraten, obwohl Astrid diese Frau überhaupt nicht leiden kann. Aber Otto fühlt sich glücklich mit ihr. Astrid ist verletzt. Als Astrid 16 ist, bekommt sie einen Freund. Nach den ersten Wochen haben die beiden immer wieder mal Streit. Nach 2 Monaten teilt sie ihm mit: Anton, meine Gefühle sagen mir, dass ich dich nicht mehr liebe. Ich bin mit dir einfach nicht mehr glücklich. Darum verlässt sie ihn. Ein verletzter Anton bleibt zurück. Jetzt könnt ihr die Namen nochmal sehen auf der Folie hinter mir. Und was ist hier passiert? Verletzte Menschen verletzen. Wer von euch wurde schon einmal verletzt? Also ich glaube, wenn sich nicht jeder meldet, dann ist es gelogen. Und wer von euch hat schon einmal verletzt? Ich habe mich eben auch gemeldet. Und wer weiß, wen der Anton jetzt verletzt? Also das ist eigentlich ein Teufelskreislauf. Dieser Spruch, wenn sich jeder um sich selbst kümmert, ist allen geholfen, ist es eben nicht. Wenn sich jeder um sich selbst kümmert, wird jeder verletzt. Weil jeder immer darauf guckt, dass es ihm gut geht. Und wenn jetzt gerade der eine mal nicht nett zu mir ist, dann sage ich halt Tschüss und dann gehe ich zum Nächsten. Und dann ist der verletzt. Das wird immer so weitergehen, wenn ich nicht darauf gucke, auf den anderen und auf mich natürlich. Das hat Gott ja auch gesagt. Wenn es uns nicht gut geht, wie sollen wir anderen helfen? Also wir müssen diesen Ausgleich finden. Es wird sich für uns nicht immer alles richtig anfühlen, das kann ich auch sagen. Das kann es gar nicht. Menschen werden uns immer und 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 immer wieder verletzen. Das wird passieren. Jedes Jahr, jeden Tag, den ihr noch hier seid, ihr werdet immer wieder Verletzungen erfahren von anderen Menschen. Aber ihr entscheidet, wie ihr damit umgeht. Weil ihr könnt nicht beeinflussen, was ein anderer Mensch tut, aber ihr könnt beeinflussen, was ihr damit macht. Ich hatte schon Begegnungen mit Menschen, die sich an Dinge gestoßen haben, die ich entschieden oder getan habe. Das wird bei euch genauso sein. Und das wird auch immer wieder so passieren. Ich habe auch Menschen, die Kontakte deshalb zu mir beendet haben. Ist gar nicht lange her. Und dabei muss es nicht einmal sein, dass du wirklich bewusst irgendwas gemacht hast. Ihr wisst das vielleicht, jeder hat eine andere Wahrnehmung, jeder hat eine andere Perspektive. Und wenn ich etwas tue und die anderen mich dabei beobachten beispielsweise, kann die das zu 180 Grad anders deuten, als ich es gemeint habe. Je nachdem, wie ein Mensch tickt. Und vielleicht gibt er dir nicht mal die Chance, dich zu erklären. Damit müssen wir leben lernen und es einfach selbst richtig machen. Schaut, ihr kennt das bestimmt, diesen Einflusskreis, wenn jetzt so ein Kreis vor euch ist, ihr seid in der Mitte, da sind ganz viele Dinge in diesem Kreis, die ihr irgendwie beeinflussen könnt. Eure Arbeit, wie ihr mit eurem Ehepartner umgeht, wie ihr mit euren Kindern umgeht, wie ihr mit den Menschen hier in der Gemeinde umgeht, das könnt ihr alles beeinflussen. Aber wenn jetzt die Anna hier außen ist, sorry, dass ich wieder als Beispiel nehme, die hat ihren Kreis und die kann, keine Ahnung, die könnte irgendwas Gemeines zu mir sagen, aber ich kann das nicht ändern, sie hat es gesagt. Also, es bringt halt nichts, sich daran aufzuhängen, an Dingen, die andere Menschen tun. Es hilft, wenn wir uns auf das fokussieren, was wir beeinflussen können. Was glaubt ihr denn, wem solche Dinge, solche Streitereien, solche Auseinandersetzungen am meisten Freude bereiten? Ja, dem Feind. Ich denke mir immer, wenn ich gerade Streit habe, das habe ich nach und nach versucht, irgendwie in mich reinzukriegen, wenn ich mit Raphael früher gestritten habe oder so. Mein Papa hat mir das auch immer wieder gesagt, der Teufel lacht gerade, der freut sich gerade, da mega dran. Und da ist mein Rebellenherz richtig aufbegehrt und dachte, nee, der soll sich nicht freuen. Also, dass ich dem wirklich Paroli bieten will und eben genau anders reagiere, als er es gerne hätte. Und was ich jetzt vorrangig eigentlich sagen möchte, ist, die Liebe oder um die Liebe möchte ich gerne sprechen, die jetzt in unserer Gemeinde ist. Die Liebe nach außen ist genauso wichtig, aber die Menschen, die hier reinkommen von außen, sehen auch, wie die Liebe hier zwischen uns ist. Und die Frage ist, was sehen die hier? Sind wir anders oder sind wir so wie alle in der Welt? Weil dann können die auch draußen bleiben. Dann haben wir nichts geändert. Dann sind wir kein Licht. Wir wollen einen Unterschied machen. Also müssen wir auch anders sein. Wir sollten in Einheit leben. Nicht als beste Freunde. Das muss nicht sein. Das ist ein großer Unterschied. Aber als in Einheit. Lass keine Sache zwischen dich und einen anderen hier kommen. Und was uns verbindet, ist unser gemeinsamer Auftrag, den wir haben, als Christen auf dieser Welt eben diesen Unterschied zu machen. Was bringt es, wenn wir uns verhalten wie alle anderen? Gesunde Grenzen, wie gesagt, sind wichtig. Das wird auch in diesem Buch behandelt. Aber gesunde Beziehungen sind genauso wichtig. Ich habe mit jedem Menschen in der Gemeinde irgendwie eine Beziehung. Mit jedem, dem ich irgendwie zu tun habe. Und was Danny Silk da in seinem Buch sagt, ist, dass jede Beziehung ein Ziel hat. Entweder Verbindung oder Abstand. Entweder entwickeln wir uns aufeinander zu oder voneinander weg. Also es ist nie gleich. Wenn wir nichts tun, wahrscheinlich, wenn wir gar nichts tun, wird es immer auseinanderdriften. Das ist ja wie, wenn man keinen Kontakt hat, dann ist es halt. Aber es, ja, es gibt nur zwei Richtungen. Und was Beziehung bedeutet, weil ich jetzt auch gesagt habe, ich habe mit jedem hier eine Beziehung. Beziehung bedeutet so viel wie Verbindung oder Kontakt zwischen Einzelnen und Gruppen. Und wir sind eine große Gruppe. Und auch Einzelne natürlich innerhalb der Dienstbereiche vielleicht. Ja. Und nur da, wo ein Kontaktpunkt ist, kann überhaupt Streit oder Ablehnung passieren. Aber auch eben eine gesunde Beziehung, also ein offener und liebevoller Umgang. Und hierbei geht es eben in solchen Beziehungen um Liebe und das Vertrauen an Gott. Aber genau daraus erfolgt eben die Hauptsache neben der Liebe, und das sind die Menschen, beziehungsweise die Liebe zu den Menschen. Es geht um Menschen, nicht nur dich, natürlich auch dich, aber wenn du dich in deinem Zimmer mit Gott verkriechst, übersiehst du die Hauptsache. Und vor allem, wenn du dich verkriechst, wirst du immer den gleichen Stand haben, weil wie willst du wachsen? Du kannst dich technisch, keine Ahnung, hier im Gesang, in allen möglichen, im Sprechen, ich könnte hier auf der Bühne stehen und mich trotzdem danach wieder verkriechen vor allen anderen und trotzdem auf der gleichen Ebene bleiben geistlich. Weil Menschen können uns dazu bringen, dass wir uns entwickeln. Jeder Konflikt ist eine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und ohne Beziehungen keine Entwicklung. Und bei dem Ganzen ist es ganz wichtig, Liebe ist eine Entscheidung, aber es ist auch so, dass diese ganzen Dinge, die passieren, nicht der Grund sind, warum wir jetzt kämpfen müssen. Und dazu gibt es eine Bibelstelle, in Epheser 6, Vers 12. Und unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Welt, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in himmlischen Regionen. Zum Beispiel sowas. Stellt euch das mal so vor. So sieht keiner aus der Gemeinde hier aus, außer er verkleidet sich mal. Also es sind die geistlichen Mächte und nicht dein Nachbar, gegen den du hier kämpfen solltest. Und diese geistlichen Mächte haben immer wieder, oder wir geben denen diese Kraft, die sie eigentlich nicht haben müssten. Das liegt wirklich an jedem Einzelnen von uns. Und in Titus 3, Vers 1 bis 2 steht auch, erinnere sie daran, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, dass wir auf die Sache, egal was gerade vielleicht oder im Kopf, was euch einfällt an Sachen, die gerade vielleicht zwischen euch und einem Menschen stehen, dass wir die mal von oben betrachten. Weil wenn wir von oben gucken, haben wir keine dieser Perspektiven von unten, wo jeder von rechts, von links, von dem Winkel guckt, sondern wir gucken von oben auf das Ganze. Und was steckt jetzt dahinter, hinter diesem Konflikt, hinter dieser unfreundlichen, keine Ahnung, dem unfreundlichen Satz, den jemand zu mir gesagt hat. Vielleicht war er gerade gestresst, jetzt mal so als Beispiel. Ja. Und dazu geht's zum zweiten Punkt, der heißt, wie geht das? Wie kann ich Liebe wirklich zu jedem lernen oder mich dazu entscheiden? Mit harter Arbeit. Klingt jetzt sehr ernüchternd, aber die Liebe ist halt eben einfach das, was dafür sorgt, dass Beziehungen funktionieren können. Keine Ehe wird halten, wenn ich mich nicht immer wieder dafür entscheide, sie zu lieben, meinen Partner. Es wird immer wieder Dinge und Gründe geben, warum ich jetzt sage, ach nö, ich mag den nicht mehr. Ich gehe jetzt mal. Das ist das Coole an wirklich langhaltenden Ehen. Man entscheidet sich immer wieder füreinander. Und genauso war es ja auch bei Danny Silk und seiner Frau, weil sonst hätte das auch nicht funktioniert. Und da habe ich auch schon mal gedacht, eigentlich rein theoretisch könnte man mit jedem verheiratet sein, wenn beide daran arbeiten wollen. Deswegen kannst du auch eigentlich jeden lieben, wenn beide da, also jede Beziehung kann gesund sein, sage ich mal so, wenn beide dabei sind. Aber wenn das eben nicht so ist, wenn der andere nicht dabei ist, dann kannst du trotzdem lieben. Dazu gehört natürlich die richtige Kommunikation und auch das Setzen von Grenzen. Das ist auch ein Teil in diesem Buch, der aber den Rahmen heute sprengen würde. Und deswegen habe ich überlegt, im Januar habe ich noch eine Predigt, dass ich mich dann darauf fokussiere. Also wenn ihr das Buch nicht lesen wollt bis dahin, könnte die Fortsetzung dann folgen. Ja, es ist ganz einfach, Menschen zu mögen, die mich mögen. Wenn die Lara, die ist so nett zu mir, dass ich die nicht mögen kann, ist unmöglich eigentlich. So, also... Doch Jesus selbst sagt, dass erst bei Menschen, die uns nicht leiden können, sichtbar wird, wie echt unsere Liebe wirklich ist. Und Beziehung hat laut dem Buch, was ich auch sehr empfehlen kann, eines von diesen zwei möglichen Zielen. Verbindung oder Trennung. Entweder komme ich meinem Partner immer näher oder ich entferne mich immer weiter von ihm, weil ich verletzt wurde und weil mein Herz wehtut und weil ich nicht nochmal verletzt werden will. Ja. Und das ist das Problem. Wir können halt verletzt werden, wenn wir uns öffnen. Durch die Mittel, die Menschen einsetzen, um eines dieser Ziele zu erreichen, kann man sehen, welches von beiden das Ziel ist. Wie verhält sich mein Gegenüber zu mir? Und vielleicht wäre es eine ganz coole Frage, wenn ihr mal mit jemandem ein Problem habt, was ist eigentlich dein Ziel mit mir? Möchtest du immer weiter weg von mir oder wollen wir wirklich zusammenarbeiten? Vielleicht könnte das auch jemanden, der gerade voll vielleicht emotional mit dabei ist oder keine Ahnung, dann kurz zum Nachdenken anregen. Diese Frage könnte man sich eigentlich immer wieder in jeder Beziehung stellen. Ich fand das habe ich so noch nie gedacht und ich fand das echt spannend. Und Trennung als Ziel entsteht eben meist, weil wir verletzt wurden. Und uns davor schützen wollen, erneut verletzt zu werden. Was ja auch komplett nachvollziehbar ist. Ich verstehe das, dass man nicht nochmal verletzt werden will. Und dabei kannst du dich aber selbst fragen, was ist gerade dein Ziel? Entweder in deiner engsten Beziehung, die du hast, zum Beispiel mit deinem Partner oder deinem besten Freund oder deinem Kind. Oder alternativ in der Beziehung, wo es gerade am schwierigsten läuft. Könnte auch die Ehe sein, könnte auch der beste Freund sein. Es gibt auch Streit. Also, was ist gerade da das Ziel? Versuchst du eine sichere Verbindung herzustellen oder einen sicheren Abstand? Hast du Fähigkeiten entwickelt, wie du einen sicheren Abstand herstellen kannst zu der Person? Und die dann kontrollieren kannst. Das ist auch oft, weil wenn ich jemanden kontrollieren kann, kann er mich ja nicht verletzen. Oder entwickelst du Fähigkeiten, um auf die Person zuzugehen, zukommen zu können, deine Liebe eingeschaltet lassen zu können, egal was passiert. Kein Beziehungstool der Welt kann dir helfen, diese Entscheidung musst du treffen. Und dazu kommt eine weitere, Entschuldigung, zuerst kommt ein Teil aus dem Buch. Was ich ganz gut fand, die Entscheidung, dass du das Ziel verfolgst, eine Verbindung aufzubauen, wird dir den echten Konflikt im Zentrum einer jeden Beziehung vor Augen führen. Es ist ein geistlicher Kampf, ein Kampf um die Herzen, der sich zwischen den beiden stärksten Kräften, die uns antreiben, entscheidet. Was sind die zwei Kräfte? Was denkt ihr? Einmal die Liebe. Ja, Angst und Liebe. Wenn du eine machtvolle Person sein willst, da spricht er auch ganz oft von machtvoll und machtlos, die fähig ist, enge Beziehungen aufzubauen, dann ist es für dich lebensnotwendig, dass du verstehst, wie diese Kräfte wirken und du dich dann für die Liebe entscheidest. Und dazu sagt er auch, entscheidet ihr euch einfach an einem x-beliebigen Tag, dass ihr aufhört, einander zu lieben? Traurigerweise lautet die Antwort ja. Aber normalerweise ist das keine bewusste Entscheidung. Meistens ist es eine Reaktion auf Schmerz oder die Angst vor Schmerz. Also es passiert komplett unbewusst. Teilweise. Und dann ist die Frage, es gibt drei mögliche Reaktionen, die meisten Menschen durchführen, ist kämpfen, flüchten oder erstarren. Und all diese Reaktionen führen zu dem Ziel, Distanz. Weil wir uns vor furchtsamen Dingen fernhalten, die uns verletzen könnten. Und die Frage, um die es jetzt geht, ist, wie du mit dem Schmerz umgehen wirst, den du in Beziehungen erlebst. Du wirst entweder weglaufen oder versuchen, die Menschen zu kontrollieren, damit du nicht verletzt wirst. Und das Problem ist, dass keine der beiden Möglichkeiten dir dabei helfen wird. Und dazu kommt eine Bibelstelle, weil ihr wisst vielleicht, der Teufel ist der Vater der Lügen. Und da steht in Epheser 4, Vers 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, ihr dürft sauer sein, ihr dürft Gefühle haben, die gibt es, aber ihr könnt dann entscheiden, was ihr damit macht. So sündigt dann daraufhin nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stille nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Wenn der andere was Schlechtes sagt, dann sagt ihr was Gutes. Sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, der sollte, perfekterweise lebt er eigentlich in euch und ist dann dabei, wenn ihr das sagt, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wie wirst du in Zukunft auf Schmerz reagieren? Wenn du dieses Weglaufen und Kontrolle ausüben nutzt, dann sagt Daniel Silk, bist du ein machtloser Mensch. Und er spricht aber auch von machtvollen Menschen. Ein Mensch, der liebt, egal was passiert und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt mit der notwendigen Selbstbeherrschung. Diese Schutzreaktionen bei Schmerz geschehen aus Angst und wie gesagt komplett unbewusst. Daher ist es wichtig zu lernen, dass wir antworten. Also nicht nur reagieren, sondern aktiv antworten. Und dazu habe ich auch eine kleine Stelle. Wenn du Beziehungen schützen willst, musst du lernen zu antworten, statt einfach nur auf Angst und Schmerz zu reagieren. Eine Antwort kommt nicht automatisch. Eine Reaktion kommt, ohne nachzudenken. Aber du kannst nicht antworten, indem du nicht zuvor deinen Verstand, deinen Willen und deinen Körper trainiert hast. Das ist genau das Training, das die Qualitäten in einem Menschen ans Tageslicht befördert. Qualitäten wie Mut, Empathie, Vernunft, Mitgefühl, Gerechtigkeitssinn und Großzügigkeit. Die Fähigkeit, diese Qualitäten einzuüben und auf bestimmte Situationen einzugehen, gibt dir andere Möglichkeiten als nur die Unterbrechung der Beziehung angesichts von Beziehungsschmerzen. Machtvolle Menschen sind nicht die Sklaven ihrer Instinkte. Machtvolle Menschen können mit Liebe antworten, wenn man ihnen mit Schmerz und Angst begegnet. Diese Fähigkeit zu antworten, unsere Verantwortung, ist lebenswichtig, um gesunde Beziehungen aufzubauen. Und dazu gibt es die Bibelstelle in Epheser 4, Vers Korinther 3, Vers 17. Die Folie ist falsch, sorry. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Kennst du das, Simone? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da muss ich sofort dran denken. Schade, dass ich das aus dem Lied kenne und nicht aus der Bibel. Und je mehr Gott dein Leben anfängt auszufüllen, desto mehr Freiheit wirst du am Ende auch zur Verfügung haben. Und dann bist du frei, mit Liebe zu antworten, weil du nicht abhängig bist davon, was der andere Mensch sagt. Und wer ist dein Feind? Der Teufel. Und was bringt er? Die Angst. Die Lügen, klar. Und der größte Feind ist deine Angst. Die Angst kommt ja durch solche Lügen, die ihr glaubt. Oder ich. Und da gibt es auch ein paar Bibelstellen. Ich finde das so cool. Es gibt so viele gute Bibelstellen dazu. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Angst oder Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Über die hat er eben auch hier gesprochen, die Selbstbeherrschung. Dass ich nicht mich von meinen Gefühlen leiten lasse. Da fällt mir ein, was wäre eine Möglichkeit, wenn ich gerade mega aufgeladen bin, weil der Dennis irgendwas gesagt hat, was mich mega getriggert hat, dann gehe ich also ich sage nicht, dass ich das immer so tue, aber optimal wäre eine Strategie zum Beispiel, ich sage, Dennis, tut mir leid, das triggert mich gerade wirklich, einfach es offen zu sagen, ich muss kurz raus. Und dann geht man kurz weg und dann versucht man sich zu beruhigen und dann kann man wirklich sachlich und wirklich effektiv an der Beziehung auch arbeiten, wenn man danach wieder zusammenkommt und beide bereit sind, darüber zu sprechen. Und dazu habe ich eine weitere Bibelstelle, und zwar 1. Johannes 4, Vers 11 bis 12 und 18 bis 21. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Furcht ist nicht in der Liebe, da steht's. Angst und Liebe können nicht zusammen existieren. Entweder hast du das eine oder du hast das andere. So sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Sorry, jetzt bin ich schon falsch. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Wir wollen nicht mit dem Teufel verbunden werden, dem Vater der Lüge? Glaube ich nicht. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er überhaupt nicht sehen kann? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wenn du alle Angst aus deinen Beziehungen entfernen willst, lass bei den Menschen keinen Raum für Zweifel, dass du sie liebst. Das hat der Danny Silk auch da reingeschrieben, das fand ich richtig gut. Wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht mit mir und dem anderen, der hat irgendwas, es gab einmal auf irgendeinem Bevo, da war eine Person und die kam dann nach dem Bevo zu mir und hat zu mir gesagt, Grace, ich dachte, du kannst mich überhaupt nicht leiden. Und ich war so, warum? Ich habe dich immer leiden können. Also da merkt man halt, dass man das überhaupt nicht im Griff hat. Ich meine, ist ja klar, ich habe keine Kontrolle über die anderen. Und ich kann der liebste Mensch der Welt sein und trotzdem kann es der andere dran anecken. Deswegen wundert euch nicht, wenn das passiert. Dann ist der dritte Punkt. Warum geht es? Warum kann ich lieben? Weil ich als Christ Gott immer ähnlicher werden will. Weil es meine Entscheidung ist und nicht die von meinem Partner oder von meinem Freund oder von meinem Kind. Weil ihr das heute und hier jetzt entscheiden könnt. Und dazu steht auch in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Gott, Jesus, ist in den Himmel aufgefahren. Und ihr habt ja gesehen, er war jemand, der hat geliebt. Und wir sind jetzt hier, um das zu tun. Wir sind seine Werkzeuge und wir sollen das tun. Und dazu möchte ich gerne eine kleine Proklamation anbieten. Für alle, die das möchten, können mit mir aufstehen und das mit mir sprechen, was jetzt auf der Folie gezeigt wird. Okay. Es ist meine Aufgabe, Selbstkontrolle auszuüben. Ich werde andere Menschen nicht kontrollieren. Mein Ziel Nummer 1 und meine Priorität in Beziehungen ist es, Verbindung herzustellen und zu schützen. Danke. Bist du bereit, deinen Weg zu korrigieren, um deine Verbindung zu ihm auch zu schützen? Weil, wie gesagt, die Liebe, die ihr zu Gott habt, zeigt sich auch in eurer Liebe zu den Menschen. Wollt ihr diese Beziehung zu ihm schützen? Selbst wenn ihr nur an Gott denkt, müsstet ihr die Menschen mit einbeziehen. Das ist der wirklich wichtige Test für eine gesunde Beziehung. Wenn Gott dir zeigt, wie eine Entscheidung von dir sein Herz und eure Verbindung beeinflusst, wirst du etwas ändern um der Beziehung willen, weil du ihn liebst? Suche deine eigene individuelle Strategie, mit der du es schaffst, mit Menschen umzugehen, die Fehler machen. Ohne Strafe, ohne Kontrolle auszuüben und angstfrei. Sogar in Konfliktsituationen. Aber setze dabei gesunde Grenzen. Du musst dich nicht von jemandem ausnutzen lassen. Du sollst dich ja auch selbst lieben. Und damit möchte ich dich herausfordern mit dieser Aufgabe, aber gleichzeitig natürlich auch ermutigen, weil es ist erstmal schwer, aber wenn ihr das eben schafft und da immer mehr reinkommt, werdet ihr auch sehen, wie es funktioniert. Und ihr vielleicht auch selbst viel freier euch fühlt und gar nicht mehr so groß drüber nachdenken, was andere jetzt denken oder tun oder, ja. Und du kannst dann den Kampf zwischen Angst und Liebe gewinnen oder hast du gewonnen, wenn du Folgendes ehrlich sagen kannst, und das habe ich auch noch aus dem Buch. Wenn jetzt beispielsweise jemand zu euch kommt und sich irgendwie mies verhält, Angst hat, also irgendwelche Lügen glaubt oder keine Ahnung, und euch so begegnet, mit Distanz quasi, und ihr sagen könnt, mir geht es gut, egal was du tust. Du kannst mich verletzen, aber du kannst mich nicht dazu bringen, dass ich meine Liebe ausschalte. Ich werde unablässig das tun, was nötig ist, um meine Verbindung mit dir zu schützen. Wenn du das angesichts von der ganzen Angst, den Fehlern und Schmerz sagen kannst, dann hast du bereits den Kampf zwischen Angst und Liebe gewonnen. Ich sag nicht, dass ihr das morgen alle habt, ganz ehrlich. Aber was ich zum Beispiel auch gemacht habe mit der Person, die sich von mir getrennt hat, also die wirklich gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf Kontakt mit dir, du bist doof. Ich habe geschrieben, ich werde dir immer wieder vergeben, egal was du machst. Und ich will gar nicht, also ich sehe sowieso keinen Grund, warum wir keinen Kontakt mehr haben sollten. Aber ich werde nicht wegen irgendwelchen Kleinigkeiten eine Beziehung von mir aktiv beenden. Und ich werde dich lieben. Und ich habe mir einfach Dinge aufgeschrieben, die vielleicht da nicht so waren. Aber das ist meine Entscheidung. Egal, ob ich das jetzt gerade fühle oder nicht. Ja, wie gesagt, am 15. predige ich wieder, am 15. Januar, wenn ich das aufschreiben will. Vielleicht eben dann über das Thema Kommunikation, was eben eine wichtige Sache ist, um zu wissen, wie kann man das denn jetzt ganz praktisch umsetzen. Was leider den Zeitrahmen eben heute gesprengt hätte. Weil das sind ja auch ein paar Seiten und wenn ich die jetzt vorlesen würde, würden wir auch länger brauchen. Und jetzt kommt gleich ein Video, das ein bisschen... Den einen könnte es ein bisschen treffen, vielleicht jeden, wahrscheinlich, ein bisschen, wenn er es sich zu Herzen nimmt, bevor ich dann eben auch zum Abschluss komme. Ist auch ein bisschen länger. Also lehnt euch zurück und schaut das Video.
Das Leben zu begreifen ist ziemlich schwierig, weil du immer mittendrin steckst. Es ist, als wolltest du herausfinden, wie groß der Ozean ist, während du darin schwimmst. Meistens bist du damit beschäftigt, dich über Wasser zu halten. Es ist also gar nicht so einfach herauszufinden, was du mit deinem Leben machen und wie du deine Zeit einsetzen willst. Es gibt immer eine Ablenkung. Deine Familie, Freunde, Beziehungen, langweilige Jobs und aufregende Projekte. Videospiele und Bücher. Und dein Sofa, auf dem ja auch mal jemand rumliegen muss. Da verliert man sich schnell. Machen wir also einen Schritt zurück und schauen uns an, wie kostbar deine Lebenszeit ist. Das durchschnittliche, kurz gesagt, Publikum ist etwa 25 Jahre alt. Für die meisten Menschen ein ziemlich cooles Alter. Die Unsicherheiten der Jugend verschwinden langsam. Vielleicht hast du einen Job oder eine feste Beziehung, vielleicht sogar schon Familie. Oder du steckst tief im Studium. Oder du machst nichts von all dem und genießt dein Leben auf deine ganze eigene Art. Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, festzuhängen und noch keine Ahnung, wo du hin willst. Sagen wir, einer von 20 Menschen, die sich dieses Video anschauen, wird 100 Jahre alt und zufällig bist du einer dieser Glücklichen. Dann hast du bei deiner Geburt 5200 Wochen Lebenszeit geschenkt bekommen. Die ersten 600 davon warst du ein Kind und die nächsten 400 ein Teenager. In dieser Zeit hast du der Gesellschaft nicht sehr viel gebracht und konntest auch am wenigsten eigene Entscheidungen treffen. Dafür blieben dir die Verantwortung und die Konsequenzen des Erwachsenseins erspart. Idealerweise haben nette Erwachsene auf dich aufgepasst, dein Leben in Ordnung gebracht und dir Zeit gelassen, dich selbst zu finden. Diese Zeit brauchte es, damit du zu einem funktionierenden Menschen werden konntest. Theoretisch zumindest. Obwohl die meisten Leute sich nach der Pubertät wahrscheinlich noch nicht so fühlen. Wenn du 20 wirst, sind jedenfalls über 1000 deiner 5200 Wochen vorbei. Je nachdem hast du jetzt bereits einen Job oder besuchst die Uni. Wie viel Spaß dir dieser Lebensabschnitt macht, ist sehr unterschiedlich. Hast du einen Beruf gelernt oder musst arbeiten, um dich und andere durchzufüttern, beginnt der Ernst des Lebens etwas früher. Gehst du zur Uni, kannst du das Arbeitsleben vielleicht noch etwas nach hinten schieben. Die meisten steigen aber zwischen 20 und 30 in einen Beruf ein. Damit fängt endgültig der für die Gesellschaft produktive, aber auch potenziell zermürbende Teil deines Lebens an. Die meisten Menschen arbeiten, bis sie 65 sind. Das heißt, dass du mindestens 2000 Wochen deines Lebens ernsthaft und ganz erwachsen arbeitest. Hoffentlich in einem Job, der dir gefällt. in dem du dich wertgeschätzt fühlst oder mit dem du die Welt ein bisschen besser machst. Das ist so immens wichtig, dass wir ein ganzes Video darüber machen wollen, wie du eine erfüllende Karriere für dich finden könntest. Für die meisten Menschen ist das der größte Teil des Lebens. In dieser Zeit bekommst du vielleicht Kinder, erklimmst die Karriereleiter, baust womöglich ein Haus, lässt dich scheiden und verliebst dich neu. In dieser Phase gehst du von jung zu älter zu alt. Nicht alt-alt, aber das junge Altsein zwischen 60 und 70. Mit 65 sind von deinen 5200 Wochen schon 3400 vorbei. Jetzt beginnt deine letzte Lebensphase. Wenn du dir den Ruhestand leisten kannst, hast du jetzt die Freiheit zu tun und lassen, was du willst, für bis zu 1800 Wochen. Aber das trifft natürlich für die Mehrheit der Leute, die dieses Video schauen, nicht zu. 19 von 20 Menschen werden keine 100 Jahre alt. In den USA wirst du durchschnittlich 79, in Deutschland 81, in Japan 84, in Brasilien 75. Wenn du mit 80 stirbst, was immer noch ein gutes Alter ist, hast du nach deinem Ruhestand noch 780 Wochen Freiheit. Dann bist du etwa für so viele Wochen alt, wie du einmal ein Kind warst. Leider geht diese Rechnung aber nicht ganz auf, wegen Krankheiten und Altersmüdigkeit. Im Alter baut der Körper rapide ab. Die allermeisten Krebsopfer etwa sind über 70. Wenn du also alles darauf setzt, im Ruhestand auf den Putz zu hauen und Spaß zu haben, könntest du schwer enttäuscht werden. Das alles setzt auch voraus, dass du überhaupt alt werden darfst. Du kannst mit 7 in einem Pool ertrinken, mit 32 Krebs bekommen, mit 48 bei einem Autounfall sterben. Du kannst mit 60 von einer Leiter fallen. Tag für Tag würfelt das Universum für jeden Menschen. Und Tag für Tag hat irgendjemand auf diesem Planeten Pech. Und je älter du wirst, umso mehr wird gewürfelt. Während du so durch den Ozean deines Lebens schwimmst, denkst du meistens nicht über all das nach. Und das ist auch gut so. Das Leben selbst nimmt dich ein. Und die Zukunft ist irgendwie vage und schräg. Hin und wieder darüber nachzudenken, kann aber helfen, dir wieder klarzumachen, was du im Leben wirklich willst. Damit du später möglichst wenig bedauerst. Und um dir in Erinnerung zu rufen, dass du die Zeit, die du heute nicht nutzt, morgen vielleicht nicht mehr kriegst. Das Leben ist kompliziert und es ist schwierig, sich zwischen all den Leuten und Dingen, die dir wichtig sind, zu entscheiden. Genau das wurde Milliarden Menschen während der Corona-Pandemie auf schmerzhafte Art und Weise bewusst. Hast du dich an Social Distancing gehalten, konntest du plötzlich ganz viele Dinge nicht mehr machen, die vorher selbstverständlich waren. Reisen, öffentliche Orte besuchen, essen gehen, Freunde treffen, Menschen kennenlernen. Die Zeit, die du mit anderen verbringen konntest, war plötzlich beschränkt und sehr, sehr wertvoll. Nur war sie das eigentlich schon immer. Deine Eltern zum Beispiel. Als Kind verbringst du quasi jeden Tag mit ihnen. Das wird weniger, wenn du dir als Teenager deine eigene Identität erkämpfst. Aber auch als Teenager siehst du deine Eltern wahrscheinlich noch oft. Das ändert sich so um die 20, wenn die meisten Leute ausziehen, um zur Uni zu gehen, für einen Job oder einfach, um alleine zu wohnen. Sagen wir, du bemühst dich, deine Eltern insgesamt 2 Wochen im Jahr zu sehen, für den Rest ihres Lebens. Das deckt die wichtigsten Feiertage ab, Geburtstage und noch ein bisschen mehr. Das heißt, dass bereits 90% der Zeit, die du je mit deinen Eltern verbringen wirst, vorbei sind, selbst wenn sie richtig alt werden. Sterben sie früher oder siehst du sie nur ein paar Tage pro Jahr, schrumpft die verbleibende Zeit noch mehr. Ziemlich sicher ist also der größte Teil der Zeit, die du mit deinen Eltern hast, bereits vorbei. Das Gleiche gilt für deine Geschwister oder Freunde, die weggezogen sind. Mit einigen der wichtigsten Leute in deinem Leben hast du die Endphase eurer gemeinsamen Zeit bereits erreicht. Eines Tages wirst du sie zum letzten Mal gesehen haben. Und genauso ist es auch mit allem anderen. Der Gedanke, etwas zum allerletzten Mal zu tun, ist unheimlich. Ein Gefühl, das irgendwie nur die haben sollten, die auf die Todesstrafe warten oder uralt sind oder so. Es passiert aber ständig. Hast du ein Hobby, dem du schon lange nicht mehr nachgegangen bist? Hast du vielleicht immer noch diese Spielfigürchen, die du bemalen wolltest? Wolltest du immer schon mal an den Ort zurück, wo es dir vor 10 Jahren so gut gefallen hat? Gibt es jemanden, bei dem du dich schon lange mal wieder melden wolltest? Oder einen Sport, den du wieder machen möchtest, um neue Freunde zu treffen? Vielleicht wirst du nichts davon jemals wieder tun, weil das Leben dazwischen kommt und es plötzlich einfach zu spät ist. Wenn die Pandemie sich beruhigt, können wir wieder mit Menschen Zeit verbringen und gemeinsam Spaß haben. Bis dahin überleg dir, wen du am längsten umarmen willst und schreib ihnen, dass du schon bald genau das tun wirst. Aber völlig egal, wann du dieses Video schaust. Dein Leben ist ein unglaubliches Geschenk. Es gibt jede Menge spaßige, spannende und erfüllende Dinge, die du tun könntest. Und es ist deine Entscheidung, wer und was davon dir am meisten bedeutet. Am wichtigsten ist es deshalb, dass du diese Entscheidung hin und wieder bewusst triffst.
Ja. Ich weiß nicht, ob es für den einen oder anderen ein bisschen hart war. Für mich war es teilweise hart. Ich habe das schon dreimal gesehen. Das Leben ist viel zu kurz, um Konflikte mit reinzubringen. Das Leben ist viel zu kurz, um sich zu streiten. Es gibt so viele Dinge, die ihr tun könnt, die gut sind. Und es gibt so unnötige Sachen wie sowas, was man vermeiden kann. Einfach indem man liebt, indem man sein Herz reinhält. Indem man sich an Gott hält, an ihn hängt. Weil ich will nichts bereuen am Ende. Ich will am Ende sagen, mein Leben war gut und ich habe die Leute richtig behandelt. Das fängt irgendwo, ich muss mir auch selbst vergeben, ich fange ja irgendwo an. Es gibt immer wieder Dinge, die nicht funktionieren, wo ich mich blöd verhalte, wo ich ein richtiges Arschloch bin. Aber es geht darum, wie geht ihr damit um? Vergebt ihr euch und macht weiter, geht ihr weiter vorwärts und sagt, das war jetzt ein Fehler, aber ich bitte um Vergebung, bring das in Ordnung, soweit ich es kann und mach weiter und lerne. Wir sollten ein lernbereites Herz haben, egal ob wir 10 sind oder ob wir 70, 80 sind. Wir können immer lernen und immer offen sein gegenüber jedem, der um uns herum ist, weil ich will nicht jeden Tag hier reinkommen und gegen 10 Leute was haben und ein Problem mit denen haben und mir denken, ach nee, der schon wieder und die schon wieder. Ich will hier reinkommen und sagen, ich liebe euch alle. Und ich will das auch fühlen. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich das wirklich fühle. Wo die Gefühle einfach meinen Entscheidungen gefolgt sind. Jetzt, letzten Sonntag wollte ich der Kerstin und der Katja eigentlich sagen, dass ich euch lieb hab. Und ich hab's nicht gemacht, als sie da im Bistro wart. Einfach so, weil ich es gefühlt hab. Okay, und ich dachte, ich soll das sagen. Jetzt sage ich es dir so. Die Katja weiß nicht, ob sie Livestream guckt oder ob sie später nachguckt. Macht das einfach mal. Nehmt euch vor, die anderen zu lieben. Und vielleicht gibt's kleine Dinge, weil das hat Benesik auch gesagt, merkt der andere, dass ich ihn liebe. Oder strahle ich auch aus, dass ich ihn gar nicht lieb habe. Und da könnt ihr fragen, da könnt ihr jeden fragen. Also ich meine, ihr sollt jetzt nicht gleich nachkommen, ich meine, vielleicht gibt es den einen oder anderen, wo ihr denkt, da könnte ich mal nachfragen. Weil ich kann auch nicht mit jedem Best Friend sein. Wie gesagt, das geht nicht. Aber ich kann zu jedem dafür sorgen, dass von meiner Seite aus alles in Ordnung ist. Und wenn ich was spüre, der Heilige Geist kann euch das eingeben. Der kann euch sagen, frag mal denjenigen, weil da stimmt irgendwas nicht von seiner Seite aus. Und wenn du ihm vielleicht sagst, du, ist da irgendwas? Und dann sagt er, keine Ahnung, vielleicht sagt er euch wirklich was. Vielleicht sagt er auch, ist alles gut. Aber wenn ihr dann sagt, ich will einfach, dass du weißt, dass ich dich lieb hab, egal was ist. Damit könnt ihr manche Bedenken, die der Mensch vielleicht in seinem Kopf hat, vielleicht nicht mal aussprechen will, wieder ins Reine bringen. Ja, meine Fragen an euch hierzu. Womit wollt ihr eure Zeit füllen? Vielleicht mit der Hauptsache? Dann seid ihr hier jetzt genau richtig. Weil wenn ihr ein Leben mit Gott haben wollt und das vielleicht noch nicht habt, wenn ihr ihn lieben wollt, wenn ihr lernen wollt, wie man Menschen liebt, dann möchte ich euch anbieten, jetzt ein Übergabegebet mit mir zu sprechen. Und wer möchte, der steht doch bitte auf. Und ich spreche das vor und ihr könnt das dann nachsprechen. Herr Jesus, bitte vergib mir. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme deine Vergebung jetzt in Anspruch. Komm du in mein Herz und sei der Herr in meinem Leben. Und hilf mir, andere zu lieben, so wie du sie liebst. Amen. Gibt es jemanden, der das heute zum allerersten Mal gebetet hat? Okay, das ist super, wirklich. Wenn du möchtest, jetzt gleich nach dem Gottesdienst, da steht ein ganz lieber Herr, der würde mit dir dann noch ein Gebet sprechen und dir was mitgeben, einfach als Einstieg, ein kleines Geschenk. Und Genau, dass du einen guten Start damit hast, damit du weißt, was du hier überhaupt entschieden hast. Und genau, und wenn du Fragen hast, du kannst auch zu mir kommen, also ganz wie du möchtest. Ja, und das ist so ein Neustart. Und wenn er in euer Herz kommt, es gibt diese Bibelstelle, ich weiß gerade nicht, wo es steht, dann sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Gott hat uns neu gemacht. Unser Herz ist rein. Er hat diesen ganzen Dreck, jede Sache, die ihr irgendwie mal falsch gemacht habt, die ist weggewaschen. Das interessiert ihn nicht mehr. Als ich ein Kind war, war für mich die Gemeinde eine heile Welt. Hier war alles gut, hier war alles in Ordnung, weil ich die Konflikte nicht mitbekommen habe, die zwischen den Erwachsenen passiert sind. Und ich wünsche mir, dass wenn unsere Jugendlichen oder unsere Kinder hier groß werden, dass sie keine blöde Realität wahrhaben müssen, dass wir alle eigentlich gar nicht so sind. Ich wünsche mir, dass diese Menschen, dass die hier bleiben, weil sie wissen, das ist echt. Dass wir nicht alle hier scheinheilig tun und dann zu Hause wieder lästern, sondern dass wir hier so sind, wie wir wirklich sind und auch offen einfach ansprechen, wenn was nicht in Ordnung ist. Weil egal was passiert, wir werden vor Gott irgendwann stehen und er wird das sehen. Auch wenn wir es jetzt hier nicht zeigen. Ja, wie kann ich euch noch ermutigend rausgehen lassen und beenden, ohne dass ich jetzt hier so mit von oben herab so irgendwie euch bedrohe? Nein, das wollte ich nicht. Also ihr habt so viel Zeit noch vor euch in Jesu Namen, dafür bete ich. Und wir müssen nicht diese Statistik erfüllen. Wir können die übertreffen. Bei uns müssen wir nicht nur 81 oder was das war werden, wir können auch älter werden. Das glaube ich fest, weil wir haben ihn und wir haben eine höhere Lebenserwartung dadurch. Und jeden Tag, ihr könnt heute anfangen, ihr habt heute noch 12 Stunden vor euch, wo ihr noch so viele Dinge machen könnt und so viel in Ordnung bringen könnt, wo ihr, weil diese ganzen Sachen belasten doch, wenn ihr nicht vergebt, das belastet einen den ganzen Tag und man kann überhaupt nicht frei leben. Vergebung bringt auch Freiheit. Ja. Amen. Und damit bin ich durch. Vielen Dank euch.